Ausgesprochen nachhaltig. Ein Podcast der KfW Bankengruppe.
Wenn ich mal so an die Zeit denke, wo meine Enkel vielleicht leben werden, also ich bin jetzt 30, so in 40, 50 Jahren vielleicht, ob die uns dann fragen werden, oder 60 Jahren, ob die uns dann fragen werden, warum wir denn damals auf den Bildern so viele Metallobjekte auf der Straße stehen haben. Diese Autos, was die da alle gemacht haben. Das wäre doch eigentlich ein schönes Bild, wenn diese Frage kommen würde, wenn wir das schaffen würden.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen nachhaltig, dem KfW-Podcast rund um Nachhaltigkeitsthemen. Ich spreche in der heutigen Folge mit Wolfram Uehrlich, Geschäftsführer der GoFlux Mobility GmbH. Willkommen Wolfram, schön, dass du da bist.
Hi Alex, danke für die Einladung, danke, dass ich dabei sein darf.
Ja, also ich würde sagen, GoFlux Mobility GmbH hat mir vorher nichts gesagt. Ich finde es aber total spannend, was ihr macht. Insofern wird es auch dem Hörerinnen und Hörern hinterher viel sagen, und zwar, welche Mobility-Angebote sie in Zukunft auch nutzen sollten, gerade im Raum Köln. Aber gleich zum Start fangen wir mal mit einer Ja- oder Nein-Frage an, wie ich sie auch den anderen Gästen immer stelle. Also schaffen wir als Land der Autobauer und Autofahrer, das wir nun mal sind, die nachhaltige Verkehrswende im angestrebten Zeitraum?
Ich hoffe, dass wir das schaffen. Aber es ist auch eine sehr große Herausforderung und Lösungen, wie wir sie anbieten, also das Thema Mitfahren, da muss auf jeden Fall noch mehr Bedeutung reinfließen, damit wir das schaffen können.
Damit hast du schon mal einen ersten Themenschwerpunkt angedeutet, worüber wir nachher nochmal sprechen, nämlich genau das Thema Mitfahren. Weil die Frage ist natürlich auch ein Stück weit plakativ, ist Mitfahren die Lösung für die Verkehrswende? Aber bevor wir sozusagen in Medias Res gehen, möchte ich dich nochmal unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen. Also du bist Gründer und CEO der GoFlux GmbH, hatte ich ja schon gesagt. Und Gründer sowie Vorstandssprecher eines Verbandes, nämlich des Mitfahrerverbandes. Habe ich das richtig gesagt?
Genau, der Mitfahrverband. Der ist im Prinzip der Dachverband für das Thema Mitfahren für die Länder Österreich, Schweiz und Deutschland.
Wusste ich vorher auch nicht, dass es einen solchen Verband gibt. Klingt aber sinnvoll, dass man sich politisch organisiert. Wenn wir beides mal ganz kurz besprechen, erzähl uns doch mal, wie du auf die Idee gekommen bist, GoFlux zu gründen.
Ja, also die Idee ist tatsächlich aus einer persönlichen Erfahrung entstanden. Also es war zum Ende meines Masterstudiums. Ich hatte auf der einen Seite die Erfahrung, wenn ich in Deutschland unterwegs bin, meistens mit meinem Auto, dass ich dann immer über Mitfahrportale Menschen mitgenommen habe. Und es war einfach eine sehr positive Erfahrung. Und gleichzeitig ist mir nach der Uni in Köln aufgefallen, dass dort ein Bus, der so in einen Stadtteil fuhr, wo viele Studenten leben, nach Ehrenfeld, immer sehr voll war nach den Vorlesungen. Und gleichzeitig waren die Autos, die da massenweise lang fuhren, die gleiche Strecke mit einer, maximal zwei Personen besetzt. Und ich habe mich gefragt, warum gibt es diese Ineffizienz, dass das im regionalen Raum Fahrgemeinschaften nicht funktioniert, also wenn ich in der Stadt oder innerhalb der Region fahren will, aber auf der langen Strecke schon. Und der Ansatz und die Idee war dann von Beginn an eigentlich, dass man mit der Technologie, die es heute gibt, eine sehr einfache App entwickelt, die das Ganze im regionalen Raum ermöglicht. Das ist jetzt knapp 4 Jahre her und genau das machen wir heute.
Bevor wir gleich nochmal dazu kommen, was ihr genau euren Kunden und Partnern anbietet, haben wir nochmal drei kurze Antworten vorbereitet. Die Standardfrage, die jeder Gast auch bekommt bei uns, ist eine definitorische. Also würde ich dich bitten, mal kurz zu definieren. Nachhaltigkeit ist für mich
vor allen Dingen erreichbar durch technologische Innovationen.
Mein Lieblingsfortbewegungsmittel ist?
Da konkurrieren Fahrrad und Elektroauto.
Du lebst ja in Köln, warst aber vorher, kommst glaube ich aus Bonn. Hier hat sich natürlich die Frage aufgedrängt, Geißbock oder Beethoven?
Ich würde sagen, mit dem FC bin ich emotionaler verbunden, deshalb der Geißbock.
Wir haben ja schon quasi die Andeutung gemacht, dass Mitfahren eine wichtige Rolle beim Thema Verkehrswende spielen kann. Ich habe mir in Vorbereitung auf dieses Interview nochmal die Research Paper meiner Kollegen angeschaut. Also unsere Volkswirte beschäftigen sich auch schon seit vielen Jahren, gerade mit dem Thema Verkehr in der KfW. Und für diejenigen, die es nicht wissen, im Thema Nachhaltigkeit, es geht ja um CO2-Einsparung. Und die CO2-Einsparung konzentriert sich natürlich sehr stark auf die CO2-intensiven Sektoren, wie beispielsweise Gebäude oder Verkehr. Und der Verkehr ist immer noch ein großer Emissionstreiber in Deutschland. Und der PKW spielt da eine entscheidende Rolle. Und ich habe mir mal noch mal ein paar Daten und Fakten rausgesucht. Ich konnte lesen, dass irgendwie 20% der Treibhausgasemissionen in Deutschland nämlich genau dort entstehen. Also ein Fünftel unseres gesamten Treibhausgasemissionsvolumens entsteht im Verkehr. Und da spielt natürlich der motorisierte Individualverkehr, wie es so schön heißt, also PKWs, Nutzfahrzeuge, LKWs, Busse, natürlich die Hauptrolle. Und was ich auch nochmal ganz interessant fand, bevor wir sozusagen nochmal um eine Bewertung der Rolle des PKWs kommen, dass in den letzten 20 Jahren diese täglich zurückgelegten Personenkilometer auch um 20% gestiegen sind. Also wer schon mal auf der Autobahn gefahren ist, hat ja auch schon mal gemerkt, dass die Verkehrsdichte extrem zugenommen hat. Wie bewerten wir denn jetzt einfach mal zum Einstieg die Rolle des PKWs in Deutschland? Wie siehst du das?
Ja, und vielleicht noch ergänzend, mit Verlauf der Corona-Pandemie hat in vielen Städten die Staudauer auch nochmal zugenommen.
Das erschließt sich mir jetzt gerade nicht. Ich hätte gedacht, dass weniger Leute auf der Straße sind.
Dann hätte man gedacht, das gilt natürlich für die Phasen, wo jetzt kein Lockdown oder Ähnliches war. Aber zum Beispiel in der Sommerphase letztes Jahr gibt es Städte, da ist knapp 10-15% mehr Staubelastung als vorher.
Ja, also gerade so vor dem Hintergrund, dass wir sagen müssen, dass 98% der zugelassenen Autos in Deutschland einen Verbrennungsmotor haben. A long way to go. Mal generell gesehen, der PKW dann nicht in der Bewertung des Verkehrs immer noch die zentrale Rolle. Also müssen wir uns nicht genau auf diesen PKW konzentrieren. Das ist ja wahrscheinlich auch euer Konzept und Ansatzpunkt im Geschäftsmodell gewesen, ne?
Genau, eigentlich liegt das ja auf der Hand. Und wir sind ja auch von der Industrie, die wir in Deutschland haben, ein sehr PKW-geprägtes Land. Deshalb ist es häufig überraschend, dass das so außen vor gelassen wird. Wir haben eigentlich, also im Mobilitätsmix kann man sagen, knapp 2/3 der Strecken, insbesondere im Pendelverkehr, auf den wir uns konzentrieren werden, mit dem privaten PKW zurückgelegt. Das ist Kapazität, die sich einfach jeden Tag über die Straßen bewegt. Und das Thema Mitfahren, um diese Kapazitäten nutzbar zu machen, also einfach Effizienz zu steigern in einem Industrieland wie Deutschland, wo wir überall auf Effizienzsteigerung gucken, schaffen wir beim privaten PKW nicht, weil es keine Ansätze gibt. Und das ist, wenn man sich das mal so in Ruhe überlegt, ziemlich erschreckend, dass dieses Potenzial nicht genutzt wird, weil es möglich ist, wenn wir zum Beispiel nach Frankreich gucken, Frankreich ist das Vorreiterland in Europa für das Thema Mitfahren, wo es etliche Regelungen, Gesetze, Anreize, Förderungen gibt, um das Thema Mitfahren zu fördern. Da ist einfach super viel Potenzial drin. Das können wir vielleicht noch ein bisschen vertiefen. Ja, das sollte man einfach ausschöpfen und die Hebel sind auch bekannt, wie man das machen kann.
Also es klingt für total nachvollziehbar für mich. Trotzdem muss man ja irgendwie konstatieren, dass wir unterschiedliche Mobilitätsoptionen im ländlichen und im städtischen Raum haben. Im ländlichen Raum, ich erlebe das selbst, ist der PKW immer noch die wichtigste Mobilitätsoption, weil wenn man auf den Bus wartet, dann kann man einmal in der Stunde irgendwie seinen Wohnort verlassen. Und wir sehen das ja auch in den Nutzungszahlen und an dem Bestand der Fahrzeuge zwischen Stadt und Land. Also heißt das eigentlich gleichermaßen, dass wir Stadt und ländlichen Raum gleich betrachten müssen oder müssen wir nicht doch da unterschiedliche Optionen realisieren?
Also mit Sicherheit unterscheiden sich die Optionen. Das Spannende am Mitfahren und dem Fokus auf regionale Fahrgemeinschaften ist, dass wir eigentlich in einen Bereich reingehen, wo die einzige Alternative der private PKW ist oder der ÖPNV, wenn die Verbindungsqualität gut ist. Das heißt, im Gegensatz zu allen anderen Sharing-Möglichkeiten, die man jetzt groß kennt, Scooter, Carsharing, On-Demand, gehen wir eigentlich in einen Bereich rein, der noch ziemlich unerschlossen ist. Und auch hier kann man sich wieder an Frankreich orientieren oder auch unseren Projekten in der Köln-Bonn-Düsseldorfer Region, da sehen wir das genauso, dass Fahrgemeinschaften genutzt werden, vor allem durch Pendler. Das heißt, wir sehen das in der Rush-Hour vor allen Dingen. Und die Fahrten, die dann angeboten und gebucht werden, finden in der Regel statt entweder in der Peripherie, also dass periphere Orte rund um die großen Zentren verknüpft werden, oder dass es eben so einen sternförmigen Zulauf auf die Zentren gibt. Und damit kann man eigentlich sagen, der ÖPNV bildet an vielen Stellen mit S-Bahn-Verbindungen, Regionalzügen das Rückgrat. Und die Fahrgemeinschaften ermöglichen es, eine viel dichtere Abdeckung zu erzielen. Das heißt, wir steigern genau in dem Bereich ländliche Gebiete die Abdeckungsqualität und die Mobilitätsqualität.
Ja, intuitiv wäre es aus meiner Sicht erstmal gewesen zu sagen, dass der ländliche Raum schwieriger zu erschließen ist. Aber das, was du sagst, ist total nachvollziehbar. Pendlersituation führt ja dazu, dass viele Menschen den gleichen Weg zurücklegen und sich dann sozusagen Richtung Metropolen bewegen und dann in der Peripherie ihr Auto abstellen und dann mit dem ÖPNV sozusagen den weiteren Weg fortsetzen. Habe ich das richtig verstanden, wie du das dargelegt hast?
Ja, genau. Und es kommen im ländlichen Raum halt auch noch weitere Dinge dazu. Zum einen ist die Anzahl der Routen, die man fahren kann, einfach geringer. Das heißt, der Verkehr bündelt sich viel schneller. Und dadurch, dass es weniger Alternativen gibt, ist die Bereitschaft auf vielleicht 10, 15 Minuten auf eine Fahrgemeinschaft zu warten oder auch länger, deutlich höher als in der Stadt. Wenn ich mich in Köln oder Berlin fortbewege, dann habe ich innerhalb von einer Minute meine Mobilitätslösung. Und deshalb, ja, ist die Fahrgemeinschaft im ländlichen Raum einfach die bessere Alternative.
Ja, das heißt, und das ist für mich natürlich dann auch ein entsprechend wichtiger Punkt, das, was du sagst, weil der ländliche Raum, der ja immer noch und wahrscheinlich auf lange Sicht auf den PKW angewiesen sein wird, der ist eigentlich der stärkste Hebel beim Thema Verkehrswende. Und der innerstädtische Mix ist ja in den letzten Jahren sehr stark gewachsen. Also man hat ja Carsharing zur Möglichkeit, man hat irgendwelche Scooter, die man benutzen kann, Fahrradwege und Fahrräder sind sowieso in der kürzeren Distanz auch nutzbar. Insofern, ja, war der Verkehrsmix in der Stadt sowieso immer schon wesentlich breiter. Ja, finde ich spannend, dass ihr euch auf diesen Raum konzentriert habt, weil ich meine, wenn man es ja so sieht, neben Elektrifizierung des Antriebs bestehen ja sonst nicht viele Optionen, dort irgendwie eine Verbesserung herzustellen als das Thema Mitfahren, ne?
Ja, definitiv. Der Hebel ist groß. Also ich glaube, dass der Kern ist, dass wir uns in Deutschland, in der Gesellschaft und auch vor allen Dingen in der Politik bewusster werden müssen, wie groß dieser Hebel ist. Und der Mitfahrmarkt hat mit Sicherheit in den letzten Jahren auch nicht für so viele Erfolgsstories gesorgt.
Ja, das Potenzial in dem Mitfahrermarkt ist ja dann wirklich riesig. Ich kannte das Thema Mitfahren eigentlich auch nur über die Mitfahrzentrale, habe ich aber auch nie genutzt in meinem Leben. Insofern habe ich da auch ein großes Potenzial, dann nochmal umzusteigen.
Also ich glaube, es geht allgemein darum, dass man mehr Aufmerksamkeit für das Thema schafft in Deutschland, sowohl in der breiten Bevölkerung als auch auf politischer Ebene. Das ist eigentlich genau der Ansatzpunkt, den wir von Seiten des Mitfahrverbands aus verfolgen. Und ja, im Moment ist es, glaube ich, immer wieder schön, auch da an dem Beispiel jetzt wieder nach Frankreich zu gucken und zu sehen, wie ernsthaft man das betreiben kann. In Frankreich ist es ab 1. März 2022 so, dass die Werbeflächen für Pkw-Werbung, also entweder die Fläche oder die Zeit eines Spots zu 7% mit gewissen Slogans belegt werden muss. Drei Slogans gibt es. Einer bezieht sich auf den ÖPNV, einer auf Fuß- und Radverkehr und der dritte bezieht sich darauf, dass Fahrgemeinschaften gebildet werden sollen. Und da sieht man einfach, wie ernsthaft man so ein Thema treiben kann und wie das auch in einem vergleichbaren Industrieland eben dazu führen kann, dass für das Thema auch Aufmerksamkeit geschaffen wird und auch Vertrauen geschaffen.
Finde ich spannend, weil das ja auch eine Frage gewesen wäre, die ich gehabt hätte. Wer ist denn ein Vorbild in Sachen Mitfahrmarkt und bei dem Thema Mobilitätswende? Kann man da zu den Nutzungszahlen was sagen? Also ist das dann auch wirksam? Setzt das einen Anreiz bei den Leuten?
Bezogen jetzt auf Deutschland oder Frankreich?
Auf Frankreich. Also wenn man sagt, die sind da weiter regulatorisch, die sind weiter mit dem Anspruch, zeigt sich das denn auch in Nutzerzahlen?
Ja, definitiv. Also extrem deutlich. Ich glaube, Paris, Ile-de-France hat vor 5, 6 Jahren angefangen mit den ersten Projekten. Und da ist es zum Beispiel so, dass die Fahrten auch subventioniert werden durch die Stadt und Region. Da zahlen die Mitfahrer, wenn sie ein ÖPNV-Ticket haben, nichts für die Fahrgemeinschaftsnutzung. Und die Fahrenden erhalten aber eine Kostenbeteiligung. Das heißt, für beide Seiten finanziell sehr attraktiv. Und in Paris ist die Anzahl der registrierten Carpooling-Nutzer bei fast 1 Million. Also von null auf diese Zahl gestiegen innerhalb weniger Jahre. Also die Effekte sind sehr deutlich messbar.
Bevor wir nochmal auf das Thema Anreize kommen, was mich auch interessiert, hatte ich noch eine andere Frage im Kopf. Du hast ja unterschiedliche ländliche bzw. Metropolenräume jetzt angesprochen. Die Frage, die ich mir da gestellt habe, ist einfach, funktioniert diese Verkehrsplanung, die ihr betreibt, in allen Regionen gleich? Weil ich sag mal so, für die anderen Mobilitätsangebote gibt es ja immer schon auch regionale Voraussetzungen, die unterschiedlich sind. Also nicht jedes Verkehrsmittel funktioniert in jeder Metropole gleich. Klassisches Beispiel ist für mich immer die Stadtbahn, die sich irgendwie alle in Karlsruhe angeschaut haben. Alle Städte, die irgendwie eine Stadtbahn geplant hatten, sind dorthin gefahren und haben gedacht, sie können das irgendwie transportieren. Bei den meisten hat sich dann aber nichts materialisiert in den Nutzerzahlen. Siehst du da einen Unterschied oder funktioniert Mitfahren eigentlich in jeder Region gleich?
Also Antwort liegt dazwischen. Es funktioniert mit Sicherheit nicht in jeder Region gleich, aber die Grundannahme, wie es funktioniert, sagen wir mal, 80-90% lässt sich mit Sicherheit auf alle deutschen Regionen kopieren und dann gibt es regionale Anpassungen, die notwendig sind. Also das fängt bei technischen Themen an. Was extrem wichtig ist aus unserer Sicht, ist, dass Fahrgemeinschaftsangebote auch in den lokalen, regionalen Mobilitäts-Apps integriert sind. Das ist natürlich immer wieder eine neue Integration und geht weiter dann auch über Nutzungsanreize. Wie bewerbe ich das Ganze? Wir haben in Köln zum Beispiel in der Marketingkampagne sehr starken Fokus auf den Lokalstolz gelegt, den Dom immer im Hintergrund gehabt und haben gemerkt, dass das extrem greift. Also man muss es schon anpassen, aber das Grundprinzip wird immer gleich sein.
Ja, klar. Also ich sag mal so, der ländliche Raum unterscheidet sich in vielen Punkten jetzt nicht so sehr von der Struktur, die er dann hat. Wohingegen, sagen wir mal, ein Verkehrsmittel, für das man die Infrastruktur komplett verändern muss, schafft natürlich andere Voraussetzungen. Du hast es gerade schon mal angesprochen, deswegen würde ich gerade nochmal drauf eingehen wollen. Regionale Anbieter gibt es, hast du ja gesagt, also regionale Mobilitäts-Apps. Wenn ich jetzt in Berlin bin, dann kann ich die Berliner S-Bahn-App benutzen, um sozusagen meine Tickets oder die Berliner Verkehrsbetriebe-App nutzen. Und da muss man sich anbinden. Wie ist das sozusagen mit übergreifenden Playern wie eine Deutsche Bahn? Seid ihr da schon mal in den Austausch gegangen oder ist das nicht möglich, weil die sozusagen ihre eigenen Mobilitätsangebote haben?
Für uns ist es grundsätzlich attraktiv, in so vielen Mobilitäts-Apps wie möglich zu sein. Wir stehen da aber auch noch am Anfang. Also wir haben jetzt die erste Integration mit dem Verkehrsverbund Rhein-Sieg gemacht. Dort kann man die Fahrgemeinschaftsangebote jetzt auch sehen. Und das war für Deutschland ein Leuchtturmprojekt. Also es gab vorher keine Mobilitäts-Apps, wo auch Mitfahrangebote integriert waren, also keine von einem Verkehrsunternehmen oder Verkehrsverbund. Und war für uns auch die erste Erfahrung, die war extrem positiv in der Wahrnehmung und auch der Anwendung. Deshalb ist für uns eigentlich jetzt das Ziel, die nächsten Schritte zu gehen und sowohl in die regionalen Mobilitäts-Apps sich zu integrieren, als auch die nationalen. Man muss da in jeder Region eigentlich genau gucken. Es gibt häufig mehrere Mobilitäts-Apps, aber meistens nur eine, die sich von den Nutzerzahlen dann wirklich durchsetzt.
Das ist Abstimmung mit den Füßen. Ja, ich kann mir das vorstellen, dass der Verkehr in Deutschland natürlich sehr defragmentiert ist. Und gerade Kommunen, der kommunale Raum, die haben ihre eigenen Verkehrsbetriebe in der Regel und sind ja dann irgendwie der Orchestrator für Verkehr, weil sie Fahrpläne machen, Busunternehmen als Subunternehmer beauftragen und. Was sind denn so die größten Herausforderungen dabei? Ist es sozusagen euren Softwarekern, eure App da sozusagen zu integrieren? Oder sind da andere Dinge eine Herausforderung eher?
Zwei Herausforderungen eigentlich. Also ich überlege, ob es drei sind. Es waren mal drei. Das, was immer mehr wegfällt, ist diese Angst vor Kannibalisierung. Also dass die ÖPNV-Unternehmen und Verbünde Angst haben, das Mitfahren würde die Kunden weglocken von Bus und Bahn. Diese Bedenken gehen aber sehr stark zurück und sind nur noch selten vorhanden, berechtigterweise nicht mehr vorhanden. Und dann ist eigentlich die Herausforderung im technischen Bereich. Also zum einen muss man sich halt in jeder Region dann neu in die regionale Mobilitäts-App integrieren. Das ist einfach technischer Aufwand, da gibt es nicht so wirklich Standards. Die entwickeln sich gerade, aber gibt es noch nicht so richtig. Und das Zweite ist, es ist technisch dann extrem aufwendig, wenn man den gesamten Prozess abbilden will in der Mobilitäts-App. Also von ich sehe die Fahrt, bis ich kann sie dort buchen und kann sie auch darüber bezahlen. Das ist vom technischen Umsetzungsaufwand relativ viel. Und deshalb ist heute die Entscheidung noch häufig in den Mobilitäts-Apps, dass man diese sogenannten Absprunglösungen macht. Das heißt, ich kann die Mobilitätsmöglichkeit, die Mitfahrgelegenheit in unserem Fall sehen. Für die Buchung muss ich dann aber auf unsere App wechseln. Das ist natürlich noch kein perfektes Nutzererlebnis, mit Sicherheit nicht, aber es ist zumindest ein sehr großer Schritt in die richtige Richtung.
Ja, das wäre eine Frage auch der Anreize, aber dazu kommen wir gleich nochmal. Aber also klingt für mich, dass man sozusagen diese Barrieren irgendwie noch überwinden muss, dass man eine integrierte Lösung schaffen muss, also wo man sich modular quasi einordnen kann, wie so ein Baustein in die App, die es ja meistens ist von anderen Verkehrsbetrieben. Das, was ich gelernt habe über das Thema Mobilität, gerade im kommunalen Raum, ist, dass da auch noch zwei Hemmnisse darin liegen. Das eine ist das Thema Datenschutz, gerade wenn man verschiedene Verkehrsmittel in Anspruch nehmen möchte. Und das zweite ist das Thema digitale Identität. Wie siehst du denn diese beiden Dinge? Also, dass man sozusagen mit einer digitalen Identität eindeutig zuordnenbar ist, was auch in vielen Punkten eine Voraussetzung für Verkehrssysteme ist, die man nutzen möchte.
Es sind mit Sicherheit beides Dinge, die immer diskutiert werden. Das Thema Datenschutz und wem gehören die Daten ist aus unserer Sicht nicht so eine Herausforderung, weil wir da einfach gute Lösungen schon haben. Da haben wir von Beginn an darauf geachtet. Das Thema Identität ist etwas, was die lokalen Unternehmen vor große Herausforderungen stellt. Also die Unternehmen versuchen ja dann in der Regel so eine Art Single Sign-On, also wird es genannt, zu entwickeln. Also ein Account, mit dem man dann auf alles zugreifen kann. Und das ist natürlich komplex von der Datenverarbeitung her. Und das auch zu synchronisieren. Das spielt dann genau in diesem Bereich ein, den ich eben genannt habe. Wenn ich eine komplette Buchung einer Mitfahrgelegenheit in der ÖPNV-App abwickeln will, dann brauche ich sowas. Und da sind wir wahrscheinlich noch ein paar Jahre vor dem Zeitpunkt, wo das einfach standardisierte Dinge sind, die man dann schnell abhandeln kann. Also da ist auf jeden Fall noch Arbeit zu tun. Wenn die gemacht ist, wird es sehr viel einfacher sein.
Ja, ich glaube, dass das ja auf regulatorischer Ebene, also ich habe jetzt irgendwie in dieser Woche so einen Entwurf zum Green Deal gelesen, wobei ich weiß gar nicht, ob es immer noch ein Entwurf ist. Ich glaube, es ist schon die finale Fassung, in der auch so ein Schwerpunkt Mobilität drin ist. Also die EU hat sich vorgenommen, gerade diesen grenzüberschreitenden Zugverkehr und die städtische Mobilität zu verbessern. Und jetzt ist bei euch nicht grenzüberschreitend, aber was ja schon irgendwie die Frage ist halt, und das hast du ja auch gerade angedeutet, ist das Thema so multimodale Tickets, sprich, ich zahle einmal ein Ticket und kann dann verschiedene Verkehrssysteme nutzen. Also in eurem Fall wäre das ja eigentlich auch optimal. Ich wohne jetzt quasi in der Peripherie von Frankfurt, würde mich ins Auto setzen, würde jemanden mitnehmen über euer Mitfahrangebot. Wir würden quasi kurz vor Frankfurt auf dem Parkplatz das Auto stehen lassen, steigen dann irgendwie in die S-Bahn oder in die U-Bahn und für die letzte Meile nutzen wir dann noch den Scooter, sage ich jetzt mal einfach übertrieben. Also das ist sozusagen, wie du es gerade beschrieben hast, noch so ein bisschen in weiterer Ferne. Erhoffst du dir da sozusagen auch einen Impuls auf dieser regulatorischen Ebene, dass sich da schneller was verändert in Deutschland?
Auf jeden Fall brauchen wir da regulatorischen Impuls. Also das muss viel höher angesiedelt werden, das Thema Fahrgemeinschaften. Und auch das Thema, dass die Daten klarer strukturiert sind, dass die Daten freier verfügbar sind, dass es da Regularien gibt. Wobei wir da eigentlich mit dem neuen Personenbeförderungsgesetz schon eine sehr gute Richtung haben, weil das Verkehrsministerium da ja sehr viel Wert drauf legt. Was du jetzt im Beispiel angesprochen hast, ist das, was man fachlich als intermodales Routing bezeichnen würde. Also ich steige um von dem einen Transportmittel auf das andere. Und das ist tatsächlich technisch gar nicht so herausfordernd. Also das werden wir in einem Projekt im Verlauf dieses Jahres integrieren. Und das ist auch sehr entscheidend, weil wir aus Daten wissen, dass die intermodalen Routen, also wo ich Fahrgemeinschaft und Bus oder Bahn kombiniere, meistens schneller sind und dadurch auch attraktiver sind. Das heißt, das ist ein sehr wichtiger Schritt.
Ja, wenn du sagst attraktiver, dann schaut man ja auf die Anreize, die so ein Verkehrsmittel hat. Da ich ja vor der Corona-Pandemie auch regelmäßiger Pendler war, dann habe ich da natürlich auch persönliche Erfahrungswerte. Was ist aus deiner Sicht so das Zentralste, wie man jemanden eine neue Mobilitätsoption schmackhaft machen kann? Liegt es am Preis? Liegt es an der Convenience, dass er es schnell buchen kann über die App? Liegt es an der Verfügbarkeit? Also habe ich noch irgendwie Wege, die ich zurücklegen muss, bis ich da bin? Oder gibt es einen hohen Takt? Was wisst ihr darüber, was diese Anreizkriterien sind?
Also wir sind sehr überzeugt davon, dass der Kern ein herausragendes Produkt ist. Und ein herausragendes Produkt führt automatisch dazu, dass die Convenience hoch ist, weil das ist einfach sehr eng zusammenhängend. Und dann ist der Preis am Ende abhängig vom Anwendungsfall. Also möchte ich Freizeit fortbewegen oder als Pendler, dann ist es wahrscheinlich eher, dass ich günstig unterwegs sein möchte. Bin ich berufstätig unterwegs, dann ist die Zahlungsbereitschaft auch höher. Wir befinden uns in dem ersten Bereich. Das heißt, wir versuchen eine maximal hohe Nutzererfahrung zu haben und Convenience. Das ist sehr herausfordernd beim Mitfahren. Aber das beste Beispiel ist eigentlich die E-Scooter, die ja aus meiner Sicht leider sehr verrufen sind auch häufig. Und es gibt dann mit Sicherheit auch Probleme, die teilweise gelöst sind, teilweise noch nicht. Aber die haben einen Großteil ihres Erfolgs dem Fakt oder der Gegebenheit zu verdanken, dass es einfach vielen Menschen unheimlich viel Spaß macht, damit sich von A nach B zu bewegen in der Stadt, weil es nicht nur Fortbewegen ist, sondern es geht schnell, macht Spaß, ist so ein bisschen Abenteuer gleichzeitig noch. Und das zeigt einfach, dass die Convenience, die Nutzererfahrung das Wichtigste ist bei Mobilität, damit es funktioniert, weil die extrem hohe Nutzererfahrung und höchste Convenience hat man meistens eigentlich, wenn man sein eigenes Auto hat. Das steht nämlich vor der Tür, das fährt man dann von A nach B und die Nachteile, die hohen Kosten und dass man keinen Parkplatz findet, das ist so tief verankert, dass das normal ist, dass es schwer ist, dagegen anzukommen.
Ja, man nimmt das in Kauf, ne? Also dieses individuelle Freiheitsversprechen, das PKW gerade in Deutschland ist sehr hoch. Wie du sagst, man kann losfahren, wann man will, dahin fahren, wo man will, man kann mitnehmen, wen man will. Aber jetzt haben wir so viel darüber gesprochen, sozusagen, wie man es attraktiv macht. Jetzt mal ganz konkret die Frage, wenn ich jetzt GoFlux nutzen möchte, was mache ich dann? Ich lade mir die App von euch runter und buche die Strecke oder wie gehe ich am besten vor?
Genau, wir versuchen es natürlich mit der höchsten Convenience, das heißt einfach nur App runterladen, registrieren. Ja, bei der Registrierung fragen wir ein paar Daten ab, weil wir einfach Vertrauen und Sicherheit haben wollen. Also zum Beispiel die Handynummer verifizieren wir, die Zahlungsmethoden fragen wir ab. Wir bitten um ein Profilbild. Das ist einfach, weil man beim Mitfahren sitzt man zusammen im Auto und da sollte man sich schon ein bisschen kennen vor der Fahrt. Und dann ist der Prozess super simpel. Also einfach Start und Ziel angeben. Das kann man sich vorstellen wie bei Google Maps. Und innerhalb weniger Sekunden hat man dann eine Fahrt angeboten. oder eine Fahrt gebucht, wenn eine verfügbar ist. Und der Kern unserer Angebote liegt im Moment in der Region Köln-Bonn-Düsseldorf. Da hat man eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dann auch Angebote zu finden. In den anderen deutschen Regionen wollen wir auch stärker werden, aber das liegt jetzt noch als Aufgabe vor uns.
Also ist das jetzt quasi der private Nutzer kann das so nutzen? Und ihr habt ja natürlich, hast du ja auch gesagt, ihr wollt euch ja verbreitern. Also habt ihr auch einen Fokus auf Partner? Was können Partner tun, um mit euch zusammenarbeiten? E-Mail schreiben, anrufen oder wie funktioniert das, wenn ihr euch mit Partnern austauscht?
Genau, also sehr gerne bei uns melden und unsere Kernpartner sind in der Regel auf den öffentlichen Bereich bezogen, dann Verkehrsverbünde, Verkehrsunternehmen, Landkreise, Kommunen. Das ist so die eine Gruppe, wo wir dann gemeinsam für die Region eine Lösung, eine Mitfahrlösung anbieten. Wir haben zum Beispiel die Stadtwerke Bonn als lokales ÖPNV-Unternehmen als Partner und bieten eine lokale Variante an. Und die andere Gruppe ist, dass wir mit denen zusammenarbeiten, wo die Pendelnden alle hinwollen, nämlich die Arbeitgeber. Und dann haben wir für die Arbeitgeber ein sehr umfangreiches Leistungsspektrum. Das beginnt dabei, dass wir die Mitfahr-App in den Unternehmen bewerben, damit möglichst viele Menschen diese Mobilitätsvariante kennen und nutzen können. Und geht darüber hinaus, dass wir individuelle Features dann haben für die Unternehmen, dass es so eine Art internes Branding gibt, der App, die erscheint dann in dem Unternehmensdesign, dem Unternehmenslogo, von dem es genutzt wird. Und ein neuer Bereich, der extrem wichtig ist, einfach, wie viel CO2 wird dadurch eingespart? Und ja, wie kann man das CO2, was trotzdem noch ausgestoßen wird, kompensieren? Da bieten wir dann auch die Möglichkeit, dieses CO2 über Nachhaltigkeitsprojekte zu kompensieren.
Das ist ja cool. Also das ist auch total einleuchtend, dass ihr mit Arbeitgebern zusammenarbeitet, weil ja sehr viele Menschen ein gemeinsames Ziel haben und dann auch viele wahrscheinlich aus einer Region kommen. Spannend wird es dann natürlich auch nochmal, wenn sich verschiedene Arbeitgeber verbinden, weil sie irgendwie nebeneinander liegen. Da steht ja auch noch Potenzial drin. Und was ich auch schön finde, dass ihr diesen Nachhaltigkeitsansatz habt, um zu sagen, okay, man versucht dann nochmal das zu kompensieren, was an Emissionen halt auch nicht zu vermeiden ist. Weil es kann halt nicht jeder mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Insofern, ja, spannend. Also gefällt mir sehr gut. Ich habe noch eine Frage zu dem Thema Modellierung und Daten. Das hast du schon mal ein paar Mal so anklingen lassen. Wie muss man sich das vorstellen? Ein Anbieter von Mobilität, schaut ihr euch auch die Verkehrsströme dann an? Macht ihr da auch irgendwie Analysen? Weil ich sag mal, bei Google Maps sieht man ja auch ganz häufig, also die kriegen das auch hin, das irgendwie zu modellieren. Wo gibt es jetzt irgendwie einen Stau? Ihr könnt ja dann auch nachvollziehen, natürlich auch anonym und ist nicht personenbezogen, wie viele Leute fahren denn irgendwie um 8 Uhr morgens von A nach B? Legt ihr da auch ein Augenmerk drauf oder braucht es das eigentlich bei euch noch gar nicht? Sondern ihr stellt einfach ein Angebot zur Verfügung und dann wird es irgendwie abgerufen.
Also es ist sehr spannend. Das kann man auch auf die Arbeitgeber nochmal kopieren, diese Frage, dass wir sehr genau sehen können, wann die Menschen sich bewegen, also wann sie sich zu ihrem Arbeitgeber bewegen, an welchen Tagen, zu welchen Uhrzeiten. Und das können wir natürlich auch für die ganze Region sehen. Im Moment nutzen wir das vor allen Dingen intern für uns, um unsere Produkte zu verbessern, um einfach die Nutzer besser kennenzulernen. Und wir nutzen dann die aggregierten Daten natürlich, jetzt nicht auf individueller Ebene, das ist ja nicht erlaubt, sondern wir nutzen es anonymisiert und aggregiert und können dann Verkehrsbewegungen sehen. Wir können zum Beispiel Routen erkennen, wo die Angebote sehr hoch sind, die Nachfrage aber sehr gering oder umgekehrt. Und so können wir das ja dann auch bei einem Arbeitgeber zum Beispiel machen. Also wenn wir jetzt bei einem Arbeitgeber sehen, es gibt hier den zum Beispiel einen Logistikdienstleister, der ein bisschen auf dem Land liegt und 10 Kilometer entfernt ist der nächste größere Ort. Und wir sehen, von dort ist eine extrem große Nachfrage nach Fahrgemeinschaften, aber das Angebot ist gar nicht ausreichend. Dann können wir mit diesen Daten dem Arbeitgeber auch empfehlen, auf der Strecke zum Beispiel noch einen Shuttlebus als Ergänzung einzusetzen.
Das wäre jetzt die Idee, die mir da gekommen wäre, natürlich direkt, weil man kann euer System ja auch ergänzen, ne?
Genau, richtig. Also es geht ja nicht nur darum, Mitfahrgelegenheiten zum Erfolg zu führen, sondern am Ende geht es darum, die Menschen nachhaltig und komfortabel von A nach B zu bewegen.
Ja, und ich glaube, die Herausforderung, könnte ich mir vorstellen, liegt natürlich auch für eine Kommune darin, erstens mal ein effizientes System zu haben. Das steigert ja auch eine Attraktivität einer Kommune, wenn man sich sehr gut durch die Kommune in dem kommunalen Raum bewegen kann. Und dass man sozusagen auch ein Interesse daran haben muss, irgendwie zu erfahren, ja, wer fährt denn hier irgendwie jeden Tag in meine Stadt? Also jetzt nicht in Form von Personendaten, sondern einfach, wie viele Leute fahren denn zu welcher Zeit mit welchem Verkehrsmittel in meine Stadt hinein? Weil darauf kann ich ja auch eine Verkehrsplanung aufbauen und eine Ressourcenplanung machen, ne? Also müsste ja eigentlich das Interesse sein, mit mehreren Anbietern zusammenzuarbeiten, dass man da möglichst viel Transparenz zu bekommt, ne?
das Interesse der Städte ist auch extrem groß in der Richtung. Und was wir dann auch noch liefern können, ist auch zum Beispiel, wie hoch ist die Auslastung der Pkw überhaupt?
Ja, Kapazitätsplanung ist ja das A und O. Also ganz viele Dinge auch im öffentlichen Personennahverkehr, da werden zwar Verkehrszählungen ja immer gemacht, aber liegt auch daran, zu welcher Zeit müssen wir welche Kapazität bereitstellen. Und in der Regel, ja, die S-Bahnen sind immer gleich lang, weil man nicht so genau weiß, fahren jetzt morgens um die Uhrzeit mehr Leute oder weniger Leute, aber es ist ja nicht konstant. Also insofern wird sich da hoffentlich in den nächsten Jahren schon sehr bald auch viel tun. Da sind wir eigentlich auch gerade schon nochmal bei dem Thema, was mich auch noch interessieren würde, gerade diese politische Einordnung. Was können Kommunen denn aus deiner Sicht noch mehr tun, um die Verkehrswende zu fördern?
Ist mit Sicherheit positiv, wenn die Kommunen eine Strategie haben, wie sie nachhaltige Mobilität fördern. Ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung. Und dass dabei eine Offenheit besteht, alle Möglichkeiten der Mobilität, die man hat oder die man auch haben wird, also man sollte sich mit Sicherheit heute auch schon mit autonomem Fahren beschäftigen, dass man die alle einbezieht in die Strategie und auf der Basis dann Handlungen ableitet. Und am Ende können die Kommunen das aber zwar operativ dann umsetzen und auch strategisch planen, aber es braucht auch ganz klar von den Ländern und vom Bund die entsprechenden finanziellen Mittel, damit die Kommunen das dann in die Umsetzung bringen.
Ich mache ja selten Produktwerbung, aber die KfW hat da einen Zuschuss im Angebot für Kommunen, insbesondere dafür auch Konzepte, Verkehrskonzepte strategisch zu entwickeln, die man dann umsetzen kann. Weil ich glaube, da ist natürlich auch ein wichtiger Hebel, ne? Wie orchestriere ich diese Verkehrsmittel und wie kann ich da ein entsprechendes Konzept umsetzen?
Ja, definitiv.
Und du hast auch die Politik auch schon mehrfach anklingen lassen, Personenbeförderungsgesetz. Was denkst du, wenn du so an die neue Regierungskonstellation denkst? Wir haben einen FDP-Verkehrsminister. Wie erlebst du da die erste Zeit der neuen Koalition?
Also bezogen auf den neuen Verkehrsminister höre ich da viele positive Dinge raus, die zum jetzigen Zeitpunkt noch relativ schwammig sind. Vielleicht sollte man ihm auch noch ein bisschen Zeit geben. Aber grundsätzlich höre ich da was Positives raus. Für unseren Markt mitfahren höre ich da leider noch gar nichts. Aber das ist auch erstmal unsere Aufgabe, da mehr Aufmerksamkeit zu erzeugen. Beziehungsweise, ich glaube, wir sind die Einzigen als Verband und Unternehmen, die das machen können. Und ich glaube, es ist eine extreme Chance. Also wie die Regierung sich jetzt ausrichtet auf das Thema Nachhaltigkeit und wie das auch aus der Bevölkerung ja letztendlich gefordert wird, ist es jetzt eine Zeit, wo man innerhalb weniger Jahre wahrscheinlich extrem viel verändern kann. Das heißt, wenn die Corona-Pandemie dann hoffentlich bald ihr Ende nimmt, das ist für das Thema Mitfahren und Mobilität allgemein ja nochmal wichtig, dann ist es eine Riesenchance, jetzt am Start zu sein und jetzt die Veränderungen mitzugestalten. Also eine bessere Zeit gab es wahrscheinlich dann nicht.
Ja, der Druck ist auch sehr hoch. Also insofern kann man nur dafür appellieren, dass da auch Aufmerksamkeit drauf geht, weil, sagen wir mal, die Ziele, die wir für den Sektor Verkehr haben, sind ja extrem ambitioniert, wenn man auf das Klimaschutzgesetz schaut und auch gemessen so an 1990, das man ja als Baseline genommen hat. Was ist seitdem sozusagen an Emissionseinsparungen passiert? Da sind wir ja irgendwie im niedrigen, einstelligen Bereich unterwegs. Also das Thema ist wichtiger denn je, weil ja unterwegs sind wir alle sehr viel und da müssen wir halt einfach viel tun. Bevor ich so zum Abschluss komme, nochmal die Frage auch aus der eigenen Sicht. Was denkst du denn, was kann eine Förderbank wie die KfW dann noch tun? Hast du dich damit schon mal auseinandergesetzt mit der Frage?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das, was du eben beschrieben hast, ist eigentlich der richtige Weg, also hast du eben das Beispiel mit den Kommunen genannt und dem Produkt, was ihr da anbietet. Wir sehen im Alltag eigentlich da die Hinderung drin, dass gerade wenn man im öffentlichen Bereich ist, dass die Gelder dann fehlen oder sehr lange dauert, bis sie bereitgestellt werden können, um neue Lösungen umzusetzen. Und die Lösungen sind dann eigentlich immer Fördergelder oder vergleichbare Instrumente. Was aus unserer Sicht noch fehlt, ist, es gibt unheimlich viel Förderung für alles, was mit dem Thema Elektroauto zu tun hat, also Ladeinfrastruktur und so weiter. Es gibt auch viel in die Richtung On-Demand. Das Thema hat ja vor 2-3 Jahren Fahrt aufgenommen. Aber der Markt, wo wir uns bewegen, das Mitfahren, der wird relativ links liegen gelassen, relativ stark. Also das ist eigentlich das Einfachste. Die Pkw, die Hardware steht im Prinzip schon auf der Straße. Die fährt jetzt in dem Moment millionenfach durch Deutschland und ist super ineffizient. Und wir brauchen dafür keine neuen Fahrzeuge, die beim On-Demand-Verkehr oder Ähnlichem auf die Straße zu bringen. Wir können die einfach jetzt nutzen. Wir müssen nur, in Anführungszeichen, dafür sorgen, dass die Aufmerksamkeit besteht und dass wir sehr gute technologische Angebote dafür haben. Und deshalb kann man da mit vergleichsweise wahrscheinlich geringen Investitionen, also wenn man sieht, was in den Schienenverkehr beispielsweise gesteckt wird, enorme Effekte erzielen.
Ja, für mich klingt das absolut einleuchtend wieder. Ich habe selbst lange genug die Erfahrung gemacht, dass ich mit einem Auto nach Frankfurt reingefahren bin. Mittlerweile mache ich das mit der Bahn. Aber da fahren halt ganz viele andere große Autos um einen herum und in jedem Auto sitzt nur eine Person. Wie du sagst, das ist die hohe Ineffizienz, die dort passiert. Ich glaube, dass man da einen sehr, sehr großen Hebel hat, um die Verkehrswende voranzubringen. Eine Frage habe ich noch, die sich mir die ganze Zeit auch aufgedrängt hat, wie du das Thema Carsharing betrachtest, aber die hat sich eigentlich mit deiner letzten Antwort ein Stück weit schon beantwortet. Du hast ja gesagt, wir brauchen gar nicht mehr Fahrzeuge, sondern wir müssen die bestehenden und auf der Straße befindlichen Fahrzeuge einfach sozusagen besser organisieren.
Genau, das machen wir mit dem Carsharing, ja. Also vielleicht hier nochmal, auch zur Abgrenzung nochmal ganz klar. Carsharing, was du ja jetzt meinst, bezeichnet ja, dass ein Auto am Rand steht, wie von ShareNow oder Miles zum Beispiel, und das können unterschiedliche Menschen zu unterschiedlichen Zeitpunkten nutzen. Ich gehe da noch gerade nochmal so drauf ein, weil unsere Mitfahrgelegenheit wird manchmal falsch als Carsharing bezeichnet. Der englische Begriff für unsere Lösung wäre Carpooling. Zum Carsharing. Ich bin ein ganz starker Befürworter und finde es extrem spannend, wenn man sich bestimmte Städte in Deutschland anguckt, wo das sehr gut umgesetzt ist. Also ich wohne ja in Köln, da haben wir einen Free-Floating-Anbieter, also wo die Autos überall in der Stadt verteilt stehen und mehrere stationsbasierte. Und Carsharing ist einfach relativ unattraktiv, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich ein Auto finde, wenn ich in die App gucke, ist relativ gering. Vielleicht jedes fünfte, sechste Mal ist dann ein gutes Angebot. Wenn ich mir dann eine Stadt angucke wie Hamburg, aus meiner Sicht inzwischen die Vorreiterstadt in der Mobilität in Deutschland, gefühlt schon vor Berlin, dann habe ich hier Miles, ShareNow, Sixt, Cambio, also etliche Anbieter, WeShare von VW, und dann bewegt man sich in Hamburg mit dem Auto, mit dem Carsharing durch die Stadt, landet am Ende an einem HVV-Switchpoint, also einem reservierten Parkplatz für Carsharing-Fahrzeuge, wo im Gegensatz zu allen anderen Parkplätzen Plätze frei sind. Und damit wird die Convenience dieses Produktes natürlich extrem hoch. Und damit sieht man, wenn die Städte sich entscheiden, das zu fördern, was ja auch wieder ein super geringer Aufwand eigentlich ist, dann kann sich die gesamte Mobilität verändern und dann kann man durch Carsharing mit Sicherheit einen riesen Beitrag leisten, dass diese Automassen, die auf der Straße stehen, irgendwann nicht mehr dastehen. Weil das ist so eine Frage, die ich mir häufig stelle in letzter Zeit, wenn ich mal so an die Zeit denke, wo meine Enkel vielleicht leben werden, also ich bin jetzt 30, so in 40, 50 Jahren vielleicht, ob die uns dann fragen werden, oder 60 Jahren, ob die uns dann fragen werden, warum wir denn damals auf den Bildern so viele Metallobjekte auf der Straße stehen haben. Diese Autos, was die da alle gemacht haben. Das wäre doch eigentlich ein schönes Bild, wenn diese Frage kommen würde, wenn wir das schaffen würden.
Ich glaube, die Aufmerksamkeit dafür ist auch gestiegen in den letzten Jahren, dass wir doch in sehr PKW-dominierten Städten unterwegs sind und der Raum für alles andere sehr, sehr gering und sehr, sehr eng ist. Also ich nehme deinen Worten ein Plädoyer dafür, dass gerade den städtischen Raum deutlich anders gestalten müssen, mit mehr Flächen für Individuen, für Personen, die sich in der Stadt bewegen, mehr Flächen auch für andere Verkehrsmittel, vielleicht auch wie Scooter und wie Fahrräder, weil die sind jetzt ja auch nicht so, dass sie irgendwie eine sehr große Belästigung sind. Ja, ist ein schönes Bild zu sagen. Warum habt ihr da so viele Blechdinger in den Städten rumfahren gehabt? Das gefällt mir gut.
Ja, also realistisch gesehen, wenn man das mal nüchtern betrachtet, ist das ja nicht schön. Vorsichtig formuliert.
Ja, ich glaube, es ist auch, wenn man sozusagen aus der städtischen Planung und der Gestaltung einfach sieht, und das sieht man ja irgendwie als Familienvater auch, wenn man in der Stadt lebt, dann muss man sehr, sehr stark darauf achten, wie viel Raum den Kindern bleibt, sich frei zu bewegen. Und da muss man ganz ehrlich sagen, es gibt für Familien und gerade für Kinder sehr wenig freie Bewegungsflächen in Städten, gerade wegen des Verkehrs. Und eigentlich ist das ein unhaltbarer Zustand, dass man das so akzeptiert. Eigentlich müssten die Städte für die Menschen Lebensräume schaffen, die sie sich einfach frei bewegen können. Aber ich glaube, dass das in der Stadtplanung schon viele Kommunen verstanden haben, weil es ja viele tolle Beispiele dafür gibt, wo quasi diese Verkehrsströme verändert wurden in den Städten. Aber das Argument mit dem Carsharing, das ist total nachvollziehbar, weil ich finde Carsharing auch angenehm, aber das Problem ist halt wirklich, was mache ich, wenn ich zeitlich eng bin und ich muss einen Parkplatz suchen, dann wird es echt schwierig und dann müssen die Kommunen wirklich was tun, dass man das Auto auch wieder los wird, wenn man weiter will.
Ja, aber in Hamburg ist es fast schon ein Vorteil. Dann nehme ich das Carsharing-Auto und so ein HVV-Switchpoint in der Nähe meines Ziels habe. Dann habe ich eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich das Auto da abstellen kann.
Absolut. Also das würde es für mich dann auch nochmal deutlich attraktiver machen, zumal es preislich und von der Convenience, wie du gesagt hast, sehr hoch ist. Ja, Ja, also mit Blick auf die Zeit, wir sind schon am Ende des Podcasts angelangt. Du hast viele super spannende Aspekte angesprochen. Wir haben einen ganz tollen Einblick in das Thema bekommen und gerade auch das Potenzial von Mitfahren verstanden, glaube ich. Und zum Abschluss kriegt jeder unserer Gäste nochmal die Gelegenheit, seinen Zauberstab in die Hand zu nehmen. Das heißt, wenn du könntest und du hättest den Zauberstab von mir, was würdest du auf einen Schlag per Handstreich verändern, um das Thema Mobilität und Mitfahren voranzubringen?
Dann würde ich in dem Bild von eben bleiben und alle Autos aus der Stadt verbannen und so viel Carsharing und Shuttle-Services und Fahrräder und sonstige Gefährte in die Stadt bringen, dass die Qualität viel höher ist als vorher, aber der Lebensraum für die Menschen zurückgekommen ist.
Das klingt nach einem schönen Szenario, was du da beschreibst. Würde ich direkt unterschreiben, wäre ich dabei. Also Wolfram, das war wirklich eine spannende Runde mit dir. Ja, wir wünschen dir für deine weiteren Bemühungen beim Thema Mobilität und beim Thema Mitfahren natürlich alles Gute. Hoffen auf eine immer weiter wachsende Aufmerksamkeit und eine politische Aufmerksamkeit für das Thema, um das nochmal zu stärken. Und ja, werden genau beobachten, wie es weitergeht. Vielen Dank an dich für das tolle Gespräch.
Ja, danke. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Gucken wir mal, ob das Bild dann irgendwann zu sehen ist, was wir eben gemalt haben.
Ja, schön wär's. Vielen Dank.